Nun, ausgehend von dieser Geschichte könnten vielleicht, und das möchte ich jetzt in einem Schlussteil noch festhalten, die Probleme, die mit der heutigen Legalisierungsdiskussion aufgeworfen werden, klarer umrissen werden. Es ist nämlich aus einer historischen Perspektive sehr schwierig, gegenüber dieser Forderung eben nach einer Aufhebung der Verbotspolitik eine kohärente, eine geradlinige Haltung einzunehmen. Denn die Frage, ob Drogen verboten sein sollen, reglementiert werden sollen oder nicht, die lässt sich genau gleich wie eben die Definition der Droge selbst nicht von einem gesellschaftlichen Kontext ablösen. Es scheint mir außer Zweifel zu sein, dass dieser Hardline-Approach, der in der Schweiz in den 1920er Jahren durchgesetzt wurde, mit einigen Jahren Verspätung gegenüber dem Ausland, dass der in eine völlige Sackgasse geführt hat, dass wir da nach grundsätzlichen neuen Ansätzen suchen müssen. Und das kann nur in Abwendung von der heutigen Verbotspolitik geschehen. Das Argument lässt sich dann aber nicht beliebig in die Geschichte zurückverlängern. Zum Beispiel die britische Kanonenpolitik in China der 1840er und 50er Jahren. Also die militärische Erzwingung von Legalität der Droge, das möchte ich nicht unterstützen. Also mir schwebt eine andere Legalisierung vor. Es stellt sich also die Frage, in welchem gesellschaftlichen Kontext eine solche juristische Forderung erhoben wird. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass sich juristische Forderungen eben nicht einfach abstrakt erheben lassen, sondern dass immer zu sehen ist, in welchem Kontext, von wem werden die formuliert. Die Legalisierung des Opiums in China, die war ja nicht nur völlig doppelbödig, weil die Briten gleichzeitig mit der Legalisierung in China dann eben das Verbot in ihrem eigenen Land nach und nach durchsetzten, weil über die Anti-Opium-Bewegung von damals das Problembewusstsein aus China eigentlich importiert wurde nach Großbritannien. Also in Großbritannien wurde gesehen, das ist ja ein Problem, und die Briten setzten es aber gleichzeitig eben durch in China. Es war ja zusätzlich eine ganz klare koloniale Machtdemonstration erster Güte, könnte man sagen. Also einfach die Durchsetzung von freiem Markt mit Kanonen. Wenn wir heute für eine Politik plädieren, ich möchte meinen eigenen Ansatz so zusammenfassen, eine grundsätzliche Konsumfreiheit im Rahmen eines adäquaten Theorieangebots, einer staatlichen Qualitätskontrolle und Marktregulierung, verbunden mit einer Sozialpolitik. Also wenn wir so etwas fordern, dann lässt sich das nicht ohne Unterstützung, ohne Zustimmung der Betroffenen machen. Das finde ich, das ist das Unterscheidungskriterium. Die Briten haben das Opium legalisiert von oben mit Kanonen, und eine alternative Drogenpolitik sollte es legalisieren, eben mit Unterstützung der Leute, die solche Mittel zum Beispiel konsumieren wollen oder die Probleme haben mit dem Konsum und davon wegkommen wollen, aber eben nicht über diese Justiz und Psychomühle. Abschließend möchte ich nun noch auf das politische Dilemma zu sprechen kommen, das gerade in historischen Analysen sichtbar wird. Ich habe schon davon gesprochen, dass die heutige Drogenpolitik vor allem die Konsumenten, die ja jährlich um die 400 Milliarden Franken beschaffen und in das profitsüchtige Drogengeschäft einspeisen, und dann auf der anderen Seite die unmittelbaren Produzenten, bei denen fast nichts von diesen Riesensummen anlangt zum Schluss, dass eben die im Visier der Drogenpolitik stehen. Das hochprofitable Kernstück des ganzen Systems, wo die Milliarden durch Geldwäsche reingewaschen und dann spekulativ angelegt oder zur direkten Kapitalakkumulation innerhalb der Sparte reinvestiert werden, das weist ein beträchtliches Regulationsdefizit auf. Analog zu den 1920er Jahren ist die Schweiz hier ebenfalls auf Druck der USA unter Druck gekommen. Natürlich ist Empörung am Platz, wenn nun der Finanzplatz Schweiz sich mit einer billigen Politik der Schadensbegrenzung aus der Verantwortung stehlen will. Der jetzt vorgeschlagene Geldwäscheartikel, also der jetzt geschaffen und zur Anwendung gebracht werden soll, der ist völlig zahnlos und vermag, will ja nicht einmal grob fahrlässiges Handeln von Bankangestellten ahnden. Er vermag also in keiner Weise, das ist heute schon völlig klar, in die Finanzmaschinerie des Drogenhandels einzugreifen. Es ist sicher richtig, unter den gegebenen Voraussetzungen eine Verschärfung des Paragraphen zu verlangen. Doch wenn nun die Grundorientierung der schweizerischen, wenn nun diese Frage, die von der PUC, von dieser Parlamentarischen Untersuchungskommission, die im Anschluss an den Fall Kopp gegründet wurde, wenn nun die einfach reduziert wird auf ein Drogenproblem, wenn wir also am Schluss dann einfach so einen Geldwaschartikel, der so grobe Maschen hat, dass auch die großen Fische noch durchschwimmen haben und ein paar Drogenfahnder bei der Bundespolizei mehr und auf Verbund geschaltete kantonale Polizeicomputer. Also wenn das jetzt so umgesetzt werden kann, dann wird eine Krise, die eine eigentliche Staatskrise ist, eine Krise der Politik und ihrer Repräsentanten, dann wird die eben nochmals gegen die kleinen Konsumenten, die sich nicht direkt zur Wehr setzen können, gelöst, dann verschwindet das staatspolitische Problem wieder wie in den 20er Jahren hinter einem konsumentenpolitischen Problem, dann wird eben wieder der kleine Konsument entdeckt, um die Gesellschaft von Fragen, die dann sehr viel weitergehen müssten, zu entlasten.
Soweit der Vortrag von Jakob Tanner, die schweizerische Rauschgiftproduktion. Das Scherbengeklirr, das ihr ab und zu im Hintergrund habt gehört, hat davon gerührt, dass die Leute den Abfall, also die Flaschen von ihrem Alkoholkonsum, in die im Kanzleiareal aufgestellten Glascontainer hineingeschmissen haben. Nach dem nächsten Musikstück, ebenfalls von der Gruppe Herz, spielen wir noch ein paar Punkte aus der Diskussion vor.
Und ich mag ich mehr aus diesem Teller essen. Ich mag nicht mehr in diesem Bettchen schlafen. Und ich werde jetzt von euch abschieden und werde euch nie wiedersehen. Nie wieder, 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 wieder. Und ich mag nicht mehr. Na, 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 na. Ich mag nicht mehr. Und ich klemme, pieke, schlage, speie, Feuer. Pieke, plage, blase, klemme, pieke, schlage, speie, Rauch und Feuer aus der Nase. Und ich spucke Asche, speie, Feuer, spucke, blase, Asche. Wer treibt mir den Teufel raus? Ha, ha! Treibt ihn raus! Ha! Ich mag nicht mehr in diesem Bettchen schlafen. Und ich werde jetzt von euch abschieden und werde euch nie wiedersehen. Nie wieder, 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 wieder. Und ich mag nicht mehr. Na, 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 na. Oh, na, 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 na. Und ich klemme. Picke, schlage, speie, Feuer. Picke, plage, blase, klemme, picke, schlage, speie, Rauch und Feuer aus der Nase. Und ich spucke Asche, speie, Feuer, spucke, blase, Asche. Vertreib mir den Teufel raus! Ha, ha! Treib ihn raus! Ha, ha! Vertreib mir den Teufel raus! Ha, ha! Treib ihn raus!
In der Säulenhalle hat es nach dem Vortrag eine Diskussion gegeben. Besser gesagt, es sind Fragen gestellt worden und Jakob Tanner hat Antwort gegeben. Die erste Frage von einem Zuhörer war, der hat sich ein bisschen darüber mokiert, dass der Jakob Tanner, wenn er über die Legalisierungsforderung redet, da nichts Genaueres darüber bekannt gibt und hat da quasi eine Kritik gemacht, warum dass das so schnell fertig war. Der Jakob Tanner hat darauf geantwortet. Ihr hört hier wieder die Aufzeichnung.
Also es ist mir natürlich bewusst sehr schnell fertig gewesen, weil ich einfach einmal zeigen wollte, dass die Legalisierung, dass einfach so die abstrakte juristische Forderung, oder, dass die ihre Tücken hat. Dass man auch könnte sagen, es geht gar nicht um Legalisierung oder Illegalisierung, man muss das ganz anders machen. Also ich glaube, es geht unter anderem auch genau um diese Frage, weil es gibt ja den Nachweis, dass eben da so eine strukturelle Allianz gibt von denen, die Drogen verkaufen und denen, die nachher fahnden, oder? Also die verfolgen das gleiche Interesse, wenn auch das entgegengesetzte Motiv. Das gleiche Interesse ist, dass der Stoff knapp ist. Nur wenn der Stoff knapp ist, hat er einen höheren Preis. Jedes Mal, wenn eine Verfolgungswelle einsetzt, steigen Preise. Das hebt den Preis an. So, dass man kann sagen, es gibt eine verrückte Symmetrie, eine verrückte Parallelität von der 1971, wo in den USA Drogen als Staatsfeind Nummer 1 erklärt worden sind und dann vor allem seit der Reagan gekommen ist und der moralische Weltkreuzzug neu aufgelegt hat und der Umsatz im Drogenbusiness erzielt wird. Also das ist völlig parallel zur Repression und Marktexpansion. Also von daher glaube ich, muss man schon legalisieren. Wohingegen eine Legalisierung einfach dann eine politische Chance hat, wenn man kann zeigen, dass die Leute, die von verschiedensten Seiten her sich mit der Drogenszene befasst sind, dass die nicht nur die Forderung erheben, sondern auch zeigen, wie man dann könnte mit diesen Problemen umgehen. Also jetzt konkret sehe ich das, dass man müsste schon immer darauf hinweisen, dass die eigentlichen Profiteure von der jetzigen Drogenpolitik die sind, die Drogen vermarkten und verkaufen. Also bis ziemlich weit runter. Und dass ein Haufen Probleme entstehen beim Konsum, damit verbunden sind, dass einfach dass niemand unter illegalen Bedingungen kann eine ausreichende Qualität gewährleisten kann, dass die Leute müssen enorme Summen aufbringen, die sie gar nicht aufbringen können. Das ist klar und dass man sowohl von den Leuten, die jetzt das von der Wissenschaft her angehen, wie von denen, die das unter therapeutischen Sozialarbeiterinnen Gesichtspunkten her angehen, wie auch soweit die Betroffenen überhaupt ansprechbar sind von den Betroffenen her, dass man das fordern muss. Was ich natürlich nicht weiter weiss. Ich weiss nicht, wie die Zustände in den einzelnen Drogenszenen sind, wie weit man da mit Leuten zusammen so Forderungen kann erheben. Also das ist nachher mein blinder Fleck.
Ein weiteres Votum ist von einer älteren Frau gekommen. Sie hat sich darüber beklagt, dass es in der Bevölkerung keinen Protest gibt, weil das Geld, das im Drogenhandel umgesetzt wird, ja schlussendlich aus der Bevölkerung kommt. Der Jakob Tanner gibt zur Antwort.
Zum Teil wird es ja dann recycelt über Versicherungen, oder? Ich würde einfach sagen, das Problem kann man auf zwei Arten darstellen. Man kann sagen, man muss die Kriminalität bekämpfen und das finde ich ein Ansatz, der führt, also das ist schon 1920, haben das Leute in den USA, Sozialwissenschaftler, gesagt, ist doch völlig klar, Leute, die Mittel nehmen, wenn sie sich nicht leisten können, dann müssen sie das Geld beschaffen, also die haben gar keine andere Wahl. Also ist da der Staat eigentlich der Verursacher von Kriminalität und wir müssen eigentlich den Staat einklagen, wenn irgendwo jemand ausgeraubt wird. Das ist völlig, ich meine, die Leute, die haben natürlich keine kleinen Wirtschaftsunternehmen, die sie 400 Milliarden können wirtschaften können. Das fällt irgendwo auf die Gesellschaft zurück. Und mir, ich muss auch sagen, mir ist es wirklich ein bisschen schleierhaft, wieso die Gesellschaft das Spiel mitmacht. Also dass da irgendwo 400 Milliarden umgesetzt werden, aufgebracht werden für ein völlig korruptes, wenn auch hocheffizientes, für so eine illegale Branche. Und ja, das Geld kommt irgendwo aus der Gesellschaft, eben über verschiedenste Kanäle, mit wahnsinnigen menschlichen Erniedrigungen von Leuten, die nachher durch verschiedenste Methoden einfach an das Geld kommen also bis in die Zerstörung von der Szene als eine eigentliche Subkultur. Oder das finde ich, das ist eines der Dramen, die hier abgelaufen ist, dass eben 1970 noch eine Subkultur war. Also ein ganz klares Bewusstsein von anders zu sein, von gegen die Gesellschaft zu sein, ein oppositioneller Pol in einer Gesellschaft, die Opposition eliminiert hat in den 50er und 60er Jahren in dieser Konformitätsära. Und mit dem Heroin so im Verlauf der 70er Jahre ist eigentlich das Subkulturelle von den Szenen immer mehr zerrüttet worden. Gerade über das, oder, dass eigentlich alle von der anderen das Geld auch genommen haben. Dass sogar bis so Familiendramen, dass einfach der Hausrat abserviert worden ist, wenn man nicht aufgepasst hat. Und dass so die Bindungen, die dann eigentlich gerade zentral wären, eben über den Finanzmechanismus ruiniert worden sind. Und die Gesellschaft reagiert einfach so darauf, dass sie immer noch ein bisschen die Schrauben anzieht. Und das ist heute der internationale Trend. Und es ist eine wahnsinnige Kluft von dem, was eigentlich auf der Hand liegt und dem, was Politik macht. Also da weiss ich auch nicht genau, was da drin spielt. Also ich kann es nicht erklären, ohne eine ganz tief verwurzelte Mentalität. Oder?
Kauen und lauern hinter Bäumen und Mauern, naschen in Taschen, die raschen, raschen Diebe. Kauen und lauern hinter Bäumen und Mauern, naschen in Taschen, die raschen, raschen Diebe. Lachen und blitzen, schönes fremdes Stibitzen, in Ruhe genießen, die raschen, raschen Diebe. Frauen stehlen, Kinder stehlen, Äpfel, Schuhe, Küsse, alles reißen, raffen, rauben, fassen, die raschen Diebe. Bäumen und Mauern, naschen in Taschen, die raschen, raschen Diebe. Keifen und Kaffen, die in den Savannen die Affen, trink fassen, nichts lassen, die raschen, raschen Diebe. Die raschen, raschen Diebe. Keifen und Kaffen, die in den Savannen die Affen. Fink fassen, nichts lassen, die raschen, raschen Diebe. Frauen stehlen, Kinder stehlen, Äpfel, Schuhe, Küsse, alles reißen, raffen, raben, fassen, die raschen, raschen, raschen Diebe. Stop!
In einem weiteren Votum ist es um die synthetische Herstellung und die Grundbasen der Drogen gegangen.
Also auch für, zum Beispiel für Heroin braucht es Essigsäureanhydrid. Das braucht es zum Beispiel auch für die Viskoseherstellung. Da kann man also ungefähr schauen, welche Länder haben eine Viskoseherstellung und importieren das zu solchen Zwecken und welche Länder haben das einfach nicht. Und die meisten Produzentenländer produzieren den Stoff nicht selber. Also das ist auch eine internationale Marktverflechtung, wo die Stoffe nachher weiterwandert und auf dieser Stufe ist die Kontrolle also nicht sehr ausgeprägt. Also,
wie kann das überhaupt passieren, dass jemand zum Beispiel so eine chemische heutzutage ein Produkt, eine Basis kann herstellen, wo es gar nicht braucht in der Medizin? Das braucht es gar nicht.
Ja, es ist, also das Prinzip ist natürlich, das muss man klar sein, das Prinzip ist immer noch Handels- und Gewerbefreiheit. Es können alle alles produzieren. Ich kann irgendwo eine Firma auftun und etwas anfangen produzieren. Und dann muss zuerst mal jemand kommen und sagen, das ist ungesetzlich. Und die schweizerische Chemie, die hat da sehr erfolgreich immer dagegen gekämpft, dass man die Definition von Betäubungsmitteln zu fest ausweitet. Also es sind sofort Leute gekommen, die gesagt haben, Barbiturat und Amphetamin, die sind funktionale Äquivalente, also kann man als Gleiches verwenden wie andere Betäubungsmittel. Die müssen in die Gesetzgebung rein. Weil die Gesetzgebung hat eine klar volksgesundheitliche Zielsetzung. Und Chemie hat einfach gesagt, kommt nicht in Frage. So, dass die Schweiz zum Beispiel eine sehr restriktive Definition von Betäubungsmitteln hat. Das ist noch interessant, dass im Militär, dann, wo die Drogenwelle kam, 1972, haben die eine interne Dienstverfügung gemacht. Und dort ist zum Beispiel viel ein breites Spektrum von Drogen erfasst gewesen. Das hat aber noch keine gesetzliche Grundlage gehabt. Und dann hat man dann 1975 nachgerüstet gesetzlich, oder? Und hat dann zumindest auch noch Amphetamin reingenommen und eben auch den Konsum explizit in der Gesetzgebung verankert, dass auch Konsum straffällig macht, weil man häufig besitzt und so nicht können nachweisen können und mehr auf Konsumenten los will. Und da kann man jetzt also sagen, man hat eine minime Ausdehnung von der Drogengesetzgebung über die historischen Stoffe raus. Also dass noch ganz wenige weitere Medikamente oder eben Suchtmittel da genannt werden. Aber der Rest, da kann einem niemand reinreden in einer Firma. Also das läuft nachher alles über wenn zum Beispiel die Amerikaner, die ja in der Schweiz die wichtigsten Heroinlabore ausgehoben haben, mit eigenen Polizeitruppen, die hier operieren, und zwar ziemlich ungehindert. Wenn die Amerikaner natürlich sagen, und das gibt es für 20 Jahre, habe ich so Quellen gefunden, oder? Dass einfach die Amerikaner sagen, da und da und da und da, die und die Firmen liefern den Stoff und schau mal, oder? Das geht jetzt nicht mehr. Also wenn die das so machen, dann wird das allenfalls abgestellt. Aber einfach jetzt, dass das gesetzlich nicht sollte möglich sein, das geht so einem System nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt...
Ja, es dünkt schon da. Also ich lege mich dann einfach ein bisschen auf, dass die... Es wird nicht unsere Polizei angreifen, aber dass die dann Zeug zu tun hat, wenn man so also Sachen wie auf der Straße anrennen oder dort rennen sie nicht rein, oder?
Also die, zum Beispiel die Kontrolle von diesen Schränken, von diesen Lagern, das hat mir auch Chemiker beschrieben, wie das geht. Dann ist einfach einer vom Gesundheitsamt gekommen und hat gesagt, ich schaue das schnell an, und dann hat er schnell angeschaut. Aber das hat dann häufig auch nicht so gestimmt, weil die ja nicht alles extra reingekarrt haben. Das war so in der Produktion integriert gewesen. Und die haben keine effektive Kontrollen ausgeübt. Das ist alles nachher, wenn, das hat man einfach gewusst, ob die Schweiz weiterhin bestimmte Kanäle bedient oder nicht. Und das ist auf diesen Druck, auf diesen Ebenen über Druck gelaufen und nicht zum Beispiel über eine Kontrolle vom Bund. Es ist in Basel 1929, wo so der Arrondierungsprozess stattgefunden hat, wo die Chemie selber weg ist von diesen Stoffen. Also da kann man ziemlich klar sagen, einfach ein paar Firmen noch hochgehen. Indem zum Beispiel gleichzeitig die ägyptische Polizei in Basel ist gefahren, wo man in Alexandria gerade Kaltleinbüchse dann einmal aufgetan hat und Heroin drin war. Und dann ist also so ein kleiner Unternehmer, der hat im Alt-St. Johann hat auf 4 Stöcken recht ausgebaute Heroinküche gehabt. Dann hat man den also einfach vor Gericht gestellt mit so Corpus Delicti und allem. und hat einen international viel beachteten Prozess inszeniert. Und der ist dann ins Gefängnis gekommen und hat sich dann so aufgeregt mit Briefen aus dem Gefängnis. Und er schreibt, jetzt kauft Grosschemie zu Billigpreisen, oder alles zusammen, was er noch an Lager rumgehabt. Und dann hat es also einfach fertig gebracht, während 5 Jahren, bis 1929, sind die immer schauen von Bern. Und er hat einfach immer den Schrank voll weisse Pulver gehabt, oder? Genau in der richtigen Gewicht. Aber ja, was heisst denn Kontrolle? Oder? Das ist in dem Bereich von Industrie, da gibt es einfach, da ist einfach eine extrem einseitige Machtverteilung. Da kann eigentlich von der Politik her gar niemand so richtig Sachen kontrollieren. Das ist in der Schweiz notorisch. Oder? Darum hat zum Beispiel die Schweiz auch sehr wenig entwickelte Statistik im Wirtschaftsbereich. Da gibt es fast nichts, was in anderen Ländern einfach in Statistiken nachher noch. Man kann nachlesen, die Schweiz ist statistisch, wie mal jemand gesagt hat, ein Entwicklungsland. Also, ich könnte die Terminologie nicht unterstützen, aber einfach vergleichbar.
Jetzt im letzten Block, den ich noch einspielen möchte, von der Diskussion, geht es vor allem um die Legalisierung der Drogen und auch um die eventuellen Werbeprobleme, die da damit zusammenhängen.
Ja, es ist, also das weiss man, dass so die internationalen Zigarettenkonzerne einfach fertige Werbekampagnen für Haschisch in der Schublade haben und darauf warten, bis das kommt. Also ich finde eben, man müsste den Markt müsste man sehr stark reglementieren. Also ich wäre in diesem Bereich für ein Werbeverbot. Das kann man machen, oder? Zum Beispiel wie Skandinavien Alkohol bewirtschaftet, das löst dann zwar das Alkoholproblem nicht, weil das ist ein anderes Problem. Das ist eben nicht ein Problem, das einfach mit dem Stoff zusammenhängt, sondern ein soziales Problem. Aber man kann einfach die Werbung völlig abstellen. Man kann sagen, der Stoff gibt es da und da und da. Und die den vertreiben, die haben bestimmte Höchstpreise, die sie nicht drüber dürfen. Und die kann man einfach zu dem Preis haben. Die Qualität ist kontrolliert. Und also es wäre... Ja, das...
Jedes Alter kannst du für Benzin werben und kannst für Alkohol
werben, wieso jetzt für Heroin? Ich finde eine Alkoholwerbung, das trägt überhaupt nicht zur visuellen Bereicherung von der Umwelt bei. Ich finde, man könnte
aber
da...
Aber schlechte Werbung, ja gut, da bin ich auch
nicht. Ja, man kann... Ja, nein, also ich finde, man müsste Ich kann das auch nicht rezeptfertig, aber ich finde schon, man müsste den Markt, also die Kapitalisierung, Kommerzialisierung, und einfach die Power, die haben, weil sie über Mittel verfügen, oder? Und nachher andere Leute nicht. Und dass sie eben können das Image prägen. Und das, natürlich greife ich jetzt immer etwas auf, was latent da ist, aber dass sie also schon Gestaltungsmacht haben. Und die psychische Gestaltungsmacht, die müssen wir irgendwo mit ein paar einfachen Mitteln in Schranken weisen. Und ein einfaches Mittel ist wirklich ein Werbeverbot. Dann sollen sie für andere Sachen besser werben. Und ein anderes Mittel ist einfach ein Kontrolle von der Qualität. Weil das ist sofort in Großbritannien gekommen, wo man das hat angefangen illegalisieren. Denn das ist einfach ein wahnsinniger Schutz für Leute, die billigste, mieseste Ware anbietet. Oder? Eine Illegalisierung ist für die der wirksamste Schutz, weil die es kaufen, ja nichts einklagen können, weil sie ja eben überhaupt, sie können niemandem sagen, wir haben hier einen Stoff gefasst, der uns ruiniert oder uns krank gemacht hat. Sonst wird es ja gepackt.
Ja, und wie stellst du dich selber
zur Legalisierung? Also ich finde, man müsste auf Basis von Legalisierung eine neue Drogenpolitik aufbauen. Ich finde, was man nicht machen sollte, ist einfach sagen, Legalisierung, und das wäre dann billig, oder? Legalisierung kostet nichts. Und dann hat man natürlich die Probleme überhaupt nicht gelöst. Also ich finde, die Art, jetzt einfach zu sagen, die Drogenszene ist einen Weg nicht mehr zu retten und unsere Gefängnisse sind überfüllt, das ist momentan so ein Tenor. Tatsächlich sind die schweizerischen Gefängnisse unter einem wahnsinnigen Druck wegen der unsinnigen Drogenpolitik, also was da für Leute die Verursachung kosten, hat man schon ausgerechnet von mehreren 100 Millionen Franken jährlich. Und also es kostet nur und wieso für die so viel Geld ausgeben? Also da kommt man ja plötzlich eine ganz komische Unterstützung über für eine Teillegalisierungsforderung, wo man sich noch mal überlegen muss, was steckt eigentlich jetzt für Interessen wieder dahinter? Also die Interessengebundenheit von jeder juristischen Forderung finde ich wichtig. Und ich würde einfach Legalisierung verbinden mit einer viel aktiveren auf Partizipation von diesen Betroffenen aufbauenden Gassenpolitik. Also das würde vielleicht etwas kosten, oder? Das würde etwas mehr kosten. Also eine Legalisierung ist keine billige Lösung.
Im Folgenden geht es um die internationalen Bestrebungen zu der Legalisierung von Drogen.
Also in Italien soll ja der Konsum jetzt neu bestraft werden. Und zugleich ist von dort der Impuls ausgegangen, also einen internationalen von den Legalisierern zu gründen. Was einfach die Haltung vom Schweizerischen Bundesrat, ja zum Beispiel von der Berner Regierung aufgefordert worden ist, die sogenannten weichen Drogen, ob das eine gute Unterscheidung ist, ist zu bezweifeln. Aber also die einfach jetzt mal zu legalisieren, ist ja gesehen, die Schweiz wird ein Drogenmekka, oder? Das sind so die orientalischen Vorstellungen, die haben, ein Drogenmekka. Und zugleich kann die Schweiz das nicht, weil der ganze internationale Trend geht dem entgegen. Und es ist schon so, dass der Europarat und die UNO und all die internationalen Organisationen, dass die heute einfach auf dem Repressionskurs. Und das hängt meines Erachtens mit dem amerikanischen Druck ziemlich stark zusammen. Und ja, die Schweiz, also was in der Schweiz läuft, ist fast außerordentlich. Also welche politischen Kräfte hier einen Liberalisierungskurs vertreten. Also vielleicht müssen wir noch sagen, die Basis, oder es gibt ja immer das Argument, die nationale Gesetzgebung ist rückgebunden an internationale Normen. Also die Schweiz hat die internationale Opiumkonvention Anfang 1925 ratifiziert. Und seitdem kann sie ja gar nicht mehr das Gesetz abschaffen, weil sonst verletzt die internationale Verträge, also Völkerrecht. Und die heutige Basis von der nationalen Gesetzgebungen ist die Single Convention von der UNO aus dem Jahr 1961, ergänzt durch ein paar andere Bestimmungen aus den Anfang 70er Jahren. Und da geht aber die Schweiz viel weiter. Also wenn wir diese Single Convention ein bisschen grosszügig ausleiten, könnte man im Prinzip gerade mal also wirklich die sogenannten weichen Drogen legalisieren. Dort steht das nicht drin, dass die bestraft werden. Also die Schweiz hat dann so, ist dann einfach mal so gekippt und nachher hat sie so rasend zugelegt. Nachher ist sie in der Bestrafung der Konsumenten viel weiter gegangen, als dass sie müsste. Wohingegen in der Definition von dem, was Betäubungsmittel sind, fällt sie weit hinter alle Länder zurück. Weil da hat man also nur immer ganz einen schmalen Ausschnitt genommen, wo also das Interesse der Chemie nicht tangiert sind zu fest.
La Suisse, la petite au grand esprit, travaille maxi pour être mêlé, car dans les flics pour vivre chez, entre les flics fantastiques. Je vous prie de m'élever, d'après votre intelligence. Je vous prie de m'enfermer, dans votre cage de la défense.
Banque sur banque ou banque à banque, je te garde en toute façon. Banque sur banque ou banque à banque, comme un château touristique. En roulant un sens unique, en passant la Suisse, c'est très logique. En roulant un sens unique, en passant la Suisse, c'est très logique.
La petite au grand esprit, travaille maxi poète mini, que dans les flics pour vivre chic, entre les flics fantastiques. Choco, choco, chocolat, donnez-moi donc l'assurance. Choco, choco, chocolat, que nous avons confiance.
Banque sur banque ou banque à banque, je te garde en toute façon. Banque ou banque à banque, comme un château touristique. En roulant un
war der heutige Casa Nostra-Kanal mit der Aufzeichnung vom Vortrag von Jakob Tanner, die Schweizer Rauschgift-Produktion. Aus dem Studio verabschiedet sich Laura.